So, ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, hier zu sein, vertraute Gesichter wiederzusehen und andere kennenzulernen. Ich wollte mich kurz vorstellen und dann dachte ich, ich gehe mal richtig ins Risiko. Ich lasse meine Frau mich vorstellen. Und ich bin mindestens so gespannt wie ihr, was sie jetzt sagen wird.
Ja, also darf ich vorstellen, das ist Wolfgang Schwarzfischer. Der Wolfgang ist in Frankfurt geboren und aufgewachsen in einer katholischen Familie, die ursprünglich aus Bayern kam. Kennengelernt haben wir uns bei unserer Ausbildung zum Rechtspfleger in dem Amtsgericht Frankfurt. Und dann haben wir uns verliebt, gell? Es war ja schon hier öfter von Liebe die Rede. Und Wolfgang hat sich so mit 21 bekehrt. Und wir gehörten beide dann zur Gemeinde in Hanau und haben da beide Gottes Ruf gehört. Weil eigentlich im zweiten Beruf ist er Landwirt geworden und zusammen mit meinem Bruder, der Thomas Stöppler hier in Bruchköbel, hatten wir den Hof übernommen von meinem Papa. Aber dann hatten wir den Ruf gehört, dass wir nach Büsingen zu unserer Ausbildungsstätte gehen sollen. Und das haben wir dann gemacht. Da haben wir uns bilden lassen zum Pastor. Meine Ausbildung habe ich erst später zu Ende machen können. Und dann haben wir unser Praktikum in Berlin gemacht, 1989 im Sommer. Ein besonderes Jahr, genau. Und die Gemeinde, die Jakobusgemeinde in Berlin, hat uns dann gerufen, dass Wolfgang da der Pastor werden sollte. Und dann sind wir 1990 mit unseren drei Kindern nach Berlin. Und da waren wir 20 Jahre in der Jakobusgemeinde und sind dann 2010 zurück sozusagen nach Hessen, in die Gemeinde nach Frankfurt. Unsere Eltern waren alt geworden und wir haben gefunden, es wäre gut, da in der Nähe zu sein. Und so ist der Wolfgang jetzt seit 2010 Pastor in der Gemeinde in Frankfurt. Und wenn wir so unterwegs sind mit dem Auto, dann sage ich manchmal zu ihm: Du bist mein Pfarrer und mein Fahrer. Macht er beides gut. Ich freue mich jetzt auch auf die Predigt. Gottes Segen.
Vielen Dank, Isa. Das ist viel glimpflicher abgegangen, als ich gedacht hatte. Ich möchte gerne noch beten. Herr Jesus Christus, ich will dir danken, dass wir jetzt hier zusammenkommen dürfen. Und wenn ich predige, dann höre ich genauso. Dann höre ich auf dein Wort, dann wünsche ich mir, dass dieses Wort in meinem Herzen Wurzeln schlägt, wie wir das manchmal singen. Dann wünsche ich mir, Herr, dass dieses Wort mich verändert, dass es mir Hoffnung und Zuversicht und Glaube gibt. Und das wünsche ich für uns alle, Herr. Ich wünsche mir, dass du mitten unter uns bist und dass dein Heiliger Geist uns führt, dem, was wir hören, in dem, was wir denken, in dem, was wir daraus nehmen, mitnehmen in eine kommende Woche, Herr. Sei du mit uns, Herr, und segne du uns durch deine Anwesenheit. Amen. Genau. Pastor Danke, Hugo hat mich gefragt, was der Predigttext sein soll. Und ich habe gesagt, ich predige über die Ehebrecherin. Und daraufhin hat er geantwortet, aber es soll schon auch mutmachend sein. Ich werde mich bemühen. Ich komme gerade von der Pastorenkonferenz in Bad Blankenburg und in einer Pause war ich unten im Ort und dort hat die Diakonie ein großes Zentrum. Und an diesem Zentrum waren zwei Banner aufgehängt mit den Jahreslosungen des vergangenen Jahres und diesen Jahres. Und ich weiß nicht, ob ihr sie so präsent habt. Wisst ihr sie zufällig noch? Was war letztes Jahr? alles aber geschehe in Liebe. Genau. Und dieses Jahr ist, prüfet alles und das Gute behaltet. Zwei sehr, sehr schöne Losungen. Ich habe ein bisschen Schwierigkeit mit diesem alles. Also alles, was ich tun soll, soll ich in Liebe tun. Alles soll ich prüfen und das Gute behalten. Ich weiß gar nicht, was das Gute ist. Ich habe im letzten Jahr versucht, meine Patientenverfügung auszufüllen. Sie ist immer noch nicht fertig. 6 Seiten und es werden Sachen abgefragt, willst du das so oder willst du das so? Und ich verstehe noch nicht mal, was ich will oder was ich nicht will. Ich finde, das ist so ein gutes Beispiel dafür, wie schwer es ist, alles zu prüfen und dann das Gute zu behalten. Und das dann auch noch alles in Liebe zu tun, das finde ich eine Herausforderung. Ich weiß nicht, wie ihr morgens aufsteht, ich stehe nicht in Liebe auf. Ich falle irgendwie aus dem Bett. Also alles zu prüfen, das Gute zu behalten und alles in Liebe zu tun, das finde ich echt eine Herausforderung. Jetzt muss man ja damit irgendwie umgehen. Und ich dachte mir, wenn ich schon nicht weiß, in jeder Situation, was das Gute ist, dann will ich mich an dem Guten orientieren, also an Jesus Christus. Ich glaube, das hilft mir viel, wenn ich schaue auf sein Leben, wenn ich schaue auf das, was in der Bibel über ihn geschrieben ist, wenn ich versuche zu verstehen, wie geht Christus mit Menschen um? Wie geht er mit mir um? Und das möchte ich gerne nachvollziehen, das möchte ich gerne in meinem eigenen Leben leben. So bin ich auf diesen Bericht mit der Ehebrecherin gestoßen. Und das hat mich interessiert. Was bedeutet es für Jesus jetzt, alles zu prüfen, das Gute zu behalten? Was bedeutet es für ihn, alles in Liebe zu tun? Gerhard Schade hat aus dem Johannesevangelium schon vorgelesen. Ich will es nochmal mit meinen eigenen Worten zusammenfassen. Jesus ist in der Nähe des Tempels und dort lehrt er Menschen. Und plötzlich wird diese Atmosphäre von Annahme, von Nächstenliebe, von Öffnen der Augen zu Gott hin. Diese Atmosphäre wird unterbrochen durch eine Schar von Menschen, von Männern, die eine Frau mit sich bringen. Und diese Frau ganz offensichtlich ist schuldbewusst. Sie wird vor Jesus gestellt und die Schriftgelehrten, die Pharisäer sagen, die haben wir beim Ehebruch ertappt. Was sollen wir nun mit ihr tun? Denn das Gesetz Mose verlangt ja, dass eine Frau, auch ein Mann, der ertappt wird, gesteinigt wird. Und man merkt, da wird eine Falle aufgebaut. Also die fordern jetzt ein Todesurteil. Und wenn Jesus diese Frau nicht verurteilt, dann verurteilt er sich in ihren Augen selbst. Also im Grunde wird eine Situation aufgebaut, wo einer sterben muss. Und die Frage an Jesus ist, gibst du diese Frau dahin, um dich zu retten? Und dann geschieht etwas sehr Unerwartetes. Jesus kauert sich hin und er schreit in den Staub. Als Pastor bist du immer auch in Situationen, wo Konflikte entstehen. Und du wirst auch oft aufgefordert, eine schnelle Entscheidung zu treffen. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie probiert. Wenn jemand kommt und sagt, was ist denn jetzt richtig, mich einfach mal hinzukauern und in den Staub, vielleicht sollte ich das mal machen. Vielleicht wäre das mal eine coole Lösungsstrategie. Warum macht denn Jesus das? Ich lese euch vor aus Jeremia 17, Vers 13. Jeremia 17, Vers 13 liest Folgendes. Herr, du bist doch die Hoffnung Israels. Alle, die dich verlassen, werden jämmerlich umkommen. Alle, die dich verlassen, werden vergehen. Ihre Namen sind in den Staub geschrieben, weil sie den Herrn, ihre Quelle, verlassen haben. Jeremia war einer der großen Propheten. Die Männer, die vor Jesus standen, waren Schriftgelehrte. Das waren Menschen, die zum Teil die Prophetenschriftrollen auswendig kannten. Jeder von ihnen hat verstanden, was Jesus hier eigentlich tut und worauf er sich bezieht. Jeder von ihnen hat wahrscheinlich diese Assoziation gehabt, zu sagen, oh, da kniet jemand und schreibt etwas in den Staub. Jeremia hat gesagt, alle, die die Quelle des Lebens verlassen haben, werden vergehen. Ihre Namen werden in den Staub geschrieben. Wir würden heute sagen, in den Wind gesprochen. Und sie werden verwehen. Es ist, als ob Jesus nochmal so eine letzte Warnung ausspricht und sagt, Leute, was tut ihr hier eigentlich? Ihr dient dem lebendigen Gott und ihr fordert ein Todesurteil? Ihr dient dem Gott, der will, dass wir leben, der nicht gekommen ist, um zu verderben, sondern um die Welt zu retten. Aber was ihr weitergebt, ist Unfriede und Hass. Entschuldigung. Gucken wir uns doch mal die Leute an, um die es hier geht. Gucken wir uns doch mal zuerst an, wer erstaunlicherweise nicht da ist. Nicht da ist der Ehemann. Also offensichtlich war es ja so, dass diese Frau verheiratet war, ihren Mann betrogen hat und das jüdische Gesetz schreibt vor, dass dieser Mann oder jemand aus seiner Familie nun das Recht hat, sie anzuklagen. Aber dieser Mann ist gar nicht da. Und nun kann man da viel hineininterpretieren. Vielleicht war er auf Reisen, aber irgendjemand aus seiner Familie musste doch schon da gewesen sein. Vielleicht sitzt er zu Hause und sagt, ich will nicht zusehen, wie der Mensch, den ich mal so geliebt habe, gesteinigt wird. Wir sehen nur diese Momentaufnahme. Wir wissen nicht, was vorher passiert ist. Wir wissen überhaupt nicht, was dieser Mann auch an Schuld hatte, dass diese Ehe so gegen die Wand gefahren ist. Wir gucken auf einen kurzen Moment und fällen ein Urteil. Neulich wollte ich ins Büro gehen. Das ist auf dem Gelände der Gemeinde. Und um von meiner Wohnung dorthin zu kommen, muss ich die Hügelstraße überqueren, die eine relativ große und breite Straße in Frankfurt ist. Ich stand am Zebrastreifen und wollte los. Und dann kam da ein BMW und schoss an mir vorbei. Hat mich nicht rübergelassen. Ich wollte schon anfangen, mich zu ärgern. Da gucke ich auf das Nummernschild. Und es begann mit OF. Und sofort dachte ich, ach ja, logisch, ist ein Offenbacher. Und mein Ärger war verflogen. Also wir sind total schnell dabei, ein Urteil zu treffen. Und dann zu sagen, ja, dann ist ja klar, dann muss der so sein oder dann muss der so sein. Ich finde es interessant, dass dieser Mann diese Situation als eine Wahl verstanden hat und gesagt hat, ich will nicht, dass meine Frau stirbt. Ich will nicht zusehen. Wer fehlt denn noch? Logischerweise der Liebhaber, der Ehebrecher. Der ist auch nicht da. Kann man sich jetzt viel ausmalen, wie das passiert ist, die Treppe, der aus dem Fenster raus, keine Ahnung, was weiß ich. der hat natürlich was gewonnen. Definitiv sein Leben, sein Ruf, wenn er nicht erwischt wird, seine Stellung in der Gesellschaft. Aber ich glaube, wir verlieren auch immer etwas, wenn wir uns Gott entziehen. Er hat verloren. Was hat er denn verloren? Er hat die Liebe seiner Frau verloren. Oder seiner Freunde. Ja. Er hat verloren, dass er Christus begegnet. Er hat verloren, dass er von Christus freigesprochen wird. Seine Sünden vergeben werden. Er wird den Rest seines Lebens in der Angst leben, dass irgendjemand ihn erkennt. Das ist ein armes Leben. Sich Christus zu entziehen. Zu sagen, Hauptsache, es kommt nicht raus. Und die vergebende Kraft Jesu nicht in Anspruch zu nehmen. Die Ehebrecherin. Kennen gar nicht den Namen dieser Frau. Sie steht da, umringt von hauptsächlich Männern, vielleicht auch ein paar Frauen dabei. Jesus hat in den Sand, in den Staub geschrieben. Und jetzt sagt er, wer ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Und dann entfernen sich die Menschen. Die Ältesten übrigens zuerst. Ich hoffe, dass ich ein alter Mann werde oder bin, je nach Perspektive, der seine eigenen Sünden sieht und langsam ist zu verurteilen. Diese Männer tun das. Einer nach dem anderen geht. Jesus fragt sie, ist da keiner, der dich verurteilt? Nein, dann will ich es auch nicht tun. Was sagt er denn? Was macht er denn? Das eine ist, dass er gerade den Männern gesagt hat, ihr seid nicht besser als diese Frau. Und nun sagt er dieser Frau, und du bist nicht schlechter als alle anderen. Alle haben gesündigt und bedürfen der vergebenden Kraft Gottes. Er stellt ihren Wert wieder her. Menschen, die ihr gesagt haben, du bist es nicht wert zu leben. Diese Stadt Jerusalem kann nur ein besserer Ort werden ohne dich. Die haben ihr jeden Wert genommen. Und nun sagt Jesus, in den Augen Gottes bist du wert. Was tut er noch? Er sagt, sündige hinfort nicht mehr. Die Männer, ihre Ankläger haben gesagt, wir haben keinen Grund an dich zu glauben. Du hast schon mal versagt und du wirst wieder versagen. Und deswegen bringen wir dein Leben jetzt zu einem Ende. Und dann tritt ein Gott auf, der uns sagt, ich glaube weiter an dich. Ich glaube an dich. Egal, was dich in diese Situation getrieben hat, ich traue dir zu, dass du das nächste Mal mit der Hilfe Gottes besser bewältigst. Geh hin und sündige nicht mehr. Ich glaube, dass du das kannst. Das finde ich stark. Gleich bin ich durch. Ich gucke nochmal auf die Ankläger und sie werden beschrieben als die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Sie bringen diese Frau vor Jesus und sie fordern das Todesurteil. Nun muss man wissen, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten sich in der jüdischen Tradition nicht schuldig machen durften am Blut eines Menschen. Das hätte sie verunreinigt. Das sind Menschen, die fordern den Tod eines anderen, aber überlassen es den anderen, das doch bitte zu vollziehen. Sie wollen sich nicht schmutzig machen, nicht schuldig werden an dem Blut dieser Frau, aber sie haben überhaupt nichts dagegen, dass andere daran schuldig werden. Das ist vielleicht einer der Gründe, warum Jesus sich überhaupt nicht an sie wendet. Weil er, glaube ich schon auch, will, dass alle gerettet werden, aber manchmal weiß Gott, dass wir nicht offen sind. Und dann wartet er vielleicht auf eine andere Gelegenheit. Er wendet sich jedenfalls nicht an diese Pharisäer und Schriftgelehrten. Er spricht mit der Frau, er spricht mit den Menschen um diese Frau herum, aber er spricht nicht mit ihnen. Letzte Gruppe, die, die das Todesurteil hätten vollziehen sollen, das waren die Menschen, die im Tempelbezirk in Sichtweite dieses Gebäudes, das die Gegenwart Gottes symbolisierte, auf Jesus gehört haben. Die waren morgens aufgestanden, haben Jesus gesucht und haben fast den ganzen Tag mit ihm verbracht. Und Jesus hat gelehrt und er hat gesprochen und er wird Dinge gesprochen haben, die wir in der Bergpredigt wiederfinden. Und plötzlich treten die Versucher auf und sagen, ich gebe dir Macht. Ich gebe dir Macht, über einen Menschen zu urteilen. Klar, was Jesus gesagt hat, das ist auch ganz gut. Aber jetzt sind wir im richtigen Leben angekommen. Und sie wollen herauskitzeln, dass Menschen, die sich gerade auf Jesus eingelassen haben, sagen, lieber wieder in das Alte zurückfallen, lieber diese Frau verurteilen, lieber denken, dass ich doch ein bisschen besser bin als die anderen. Das ist das eigentlich Perfide, das eigentlich Gemeine an dieser Geschichte. Dass Menschen, die einen Anfang mit Gott gemacht haben, von anderen, die im Namen Gottes zu besprechen behaupten, in Versuchung geführt werden. Das Fundamentale, das Jesus uns lehrt, zu zerbrechen und zu sagen, ich mache dich zum Gott, zum Herrn über Leben und Tod. Du darfst urteilen. Jesus prüft sie alle und er behält Menschen, die auf den ersten Blick gar nicht gut aussehen. Er behält oder hält fest diese Ehebrecherin. Er hält fest die Heuchler, die gesagt haben, oh ja, wir sind ja eigentlich Er hält fest die potenziellen Mörder. Diejenigen, die sich überlegen, soll ich diesen Stein nehmen, soll ich jetzt loswerfen oder nicht? Er hält das Gute in uns fest und lässt das neu wachsen. Er prüft uns alle. Ihr werdet in der kommenden Woche Gelegenheit haben, diese Prüfung bei euch selbst festzustellen. Bin ich bereit, über einen anderen Menschen das Urteil zu treffen? Bin ich bereit, mich zu Gott zu machen und zu sagen, so und so ist das? Oder bin ich bereit, mich Gott neu unterzuordnen? Prüfet alles und das Gute behaltet. Das Gute Gottes, das Gute in euch, das Gute in anderen Menschen. Halten wir das doch fest. Das ist doch der fundamentale Unterschied zu dieser Welt. Die Welt schaut auf das, was schlecht ist. Die Zeitungen, die Nachrichtenportale sind voll davon, von Dingen, die nicht funktionieren. Und da ist ein Gott, der sagt, aber da ist Gutes in deinem Leben. Und deswegen halte ich dich fest. Du hast dich für mich entschieden. Deswegen halte ich dich. Wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich, das ist eine Frage der Grundeinstellung. Auch Jesus hätte ja in diese Welt kommen können, um zu verurteilen, zu verdammen, Menschen keine Chance zu geben. Er hätte jedes Recht gehabt. Aber er lässt dieses Recht, weil er Menschen retten will. Ich bete für meine Grundeinstellung. Ich bete dafür, dass ich von diesem Richtgeist, von dem, was mich auch ausmacht, wegkomme. Und dass ich Jesus ähnlicher werde und Menschen voller Liebe, voller Sympathie und voller Vertrauen begegne.